Klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven.
8 Sekunden. So lange hält im Durchschnitt unsere Aufmerksamkeitsspanne.
100 Meter. So weit können Nervenimpulse in einer Sekunde durch unser Körper rasten.
Und wusstest du, dass wir alle einmal mit einem weiblichen Gehirn gestartet sind?
Unser Gehirn wiegt nur etwa 1,4 Kilogramm und ist doch vermutlich das komplexeste System im bekannten Universum.
Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise durch dieses faszinierende Organ.
Und wir schauen, was die positive Psychologie eigentlich mit unserem Gehirn zu tun hat.
Hallo Marina.
Hallo liebe Melanie.
Na?
Na?
Freust du dich schon?
Ja, ich freue mich auf unsere Folge, weil das ist wieder so eine Folge, die ist so spontan entstanden, also die Idee, das aufzunehmen, das einfach schön ist, dass wir da so Sachen umsetzen, die wir uns da auch vorgenommen haben.
Ja, das stimmt. Und bin mir gar nicht mehr so ganz sicher, wie es dazu gekommen ist, dass wir gesagt haben, lass doch mal über unser Gehirn sprechen. Ich weiß, dass wir über unser Gehirn gesprochen haben in irgendeinem Zusammenhang und uns dann überlegt haben, ja, vielleicht könnte das ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein, mal ein bisschen was über unser Gehirn zu erfahren.
Genau, über unser Gehirn und gleichzeitig auch über uns selbst, weil das ist unglaublich, wie unser Alltag durch Gehirn gesteuert wird. Und ich glaube, damit beschäftigt sich kein normaler Mensch so jeden Tag, macht sich darüber keine Gedanken.
Da sagst du was. Ich fang mal gleich an mit so einer kleinen Geschichte. Kennst du das zum Beispiel, wenn du in einen Raum reinkommst und sofort spürst, hier ist irgendwie Spannung in der Luft, hier ist Energie, die spürbar ist, obwohl niemand irgendetwas sagt und mein Körper weiß aber, hier ist was los und ja, da spricht der Raum. Kennst du das?
Ja. Ja, man sagt auch so manchmal, da gehst du rein und dann spürst du so komische Vibes.
Mhm.
Ich glaube, sowas kennen wir auch alle. Und wie geht deine Geschichte weiter, liebe Melanie?
Meine Geschichte geht so weiter, dass das unsere Spiegelneuronen möglich machen, die wir im Gehirn haben und die uns ermöglichen, eben all diese Dinge innerhalb von Millisekunden wahrzunehmen und gegebenenfalls auch dann darauf zu reagieren.
Genau, ohne dass ein Wort ausgesprochen wird, ne? Weil da nehmen wir wahr, so wie die Menschen gucken, wie Gesichtsausdruck ist, wie Körperhaltung ist, ja, sogar wie die Leute in einem Raum zueinander stehen, in welcher Position, das lässt sich schon rauslesen, also aus diesen Puzzleteilen können wir schon rauslesen, ob diese Situation da jetzt gute Energie hat oder weniger gute Energie hat.
Ja, spannend, oder? Was unser Gehirn da für uns leistet innerhalb weniger Sekunden.
Das ist tatsächlich so. Und vor allem, es ist immer so mit Emotionen verbunden, ne? Also wenn wir dann reinkommen und wir denken, da ist dieses Schlusswort, wir fangen an zu denken und dann verursacht das Emotionen und dann ist es oft so, dass wir diese Realität über Prisma von unseren Gedanken auch gefälscht sehen. Weißt du, was ich meine?
Nicht ganz, aber du wirst es mir gleich erzählen.
Schau mal. Wenn da mehrere Leute zusammenkommen und jemand kommt dazu, der sieht diese Situation oder empfindet diese Situation nach eigenen Erfahrungen, nach eigenen Erlebnissen, die sich irgendwo im Körper gespeichert haben. Und Überraschung, die speichern sich auch im Gehirn ab. Und aus diesem Prisma entstehen die Emotionen, ob wir uns dann als Menschen wohlfühlen oder weniger wohlfühlen, je nachdem, welche Zusammenhänge unser Gehirn in dieser Situation zusammenstellt.
Das finde ich ist extrem spannend, vor allem wenn ich mir dann bewusst mache, dass das letzten Endes nur ein Teil von unserer Kommunikation ist, wenn wir mit anderen Menschen in einem Raum sind. Weil unsere Körpersprache beeinflusst ja dann auch, wie vertrauenswürdig wir auf eine andere Person wirken oder ob wir vielleicht dominanter auf die Person wirken, als sie sich selbst wahrnimmt, oder auch, ob wir sympathisch wahrgenommen werden und ob wir auch eine Sicherheit im Raum in der Lage sind zu vermitteln. Und alles das wird auch von unserem Gehirn und von unseren Hormonen beeinflusst, die auch wiederum von unserem Gehirn beeinflusst sind.
Ja, also sehr komplexes Thema. Wir haben auch vorher kurz vor dieser Folge über was anderes geredet und dann haben wir gesagt, irgendwas in diesem Sinne, ja, sind wir fertig oder ich war schon gestern fertig mit irgendwas und heute mache ich wieder noch weiter. Und ähnlich ist auch mit unserem Gehirn. Unser Gehirn wird nie fertig sein.
Ja.
Unser Gehirn entwickelt sich immer weiter. Und obwohl man sagt, dass mit 20 Jahren haben Menschen einen vollständigen Gehirn, was vielleicht diese physiologische oder so physische Eigenschaften betrifft, aber Gehirn entwickelt sich jeden Tag weiter mit jedem Erlebnis, die wir in dem Tag hatten, bekommen wir neue Verbindungen mit unseren Synapsen und das entwickelt unser Gehirn auch weiter.
Ja, dann ist ja das mit dem lebenslangen Lernen nicht nur eine Entscheidung von mir selbst, sondern mein Gehirn möchte das ja auch lebenslang lernen. Verstehe ich das richtig?
Also das wäre so Wunsch, dass die Leute das tatsächlich so sehen und auch so nutzen. Weil ich denke, kennst du bestimmt auch so Leute, Melanie, die sagen, also ich bin halt so.
Ja.
Und kennen wir alle wahrscheinlich. Und dann ist eben die Frage, ich bin jetzt so, weil das meine Entscheidung ist und ich möchte mich gar nicht so entwickeln. Diese Gefahr ist allerdings, wenn jemand so sagt, der lebt trotzdem weiter und der sammelt trotzdem weitere Erfahrungen und ob der will oder nicht, der entwickelt sich weiter. Nur mit so einem Satz verhindert der eigene Wirkung, wie der sich dann weiterentwickelt.
Ja, und es kommt auch noch hinzu, dass für unser Gehirn der Leitsatz gilt, use it or lose it, also benutze es oder du wirst es verlieren. Das heißt also Wissen, was wir irgendwann mal gespeichert haben in unserem Gehirn, dass wir nicht mehr zum Einsatz bringen, das wird automatisch mit der Zeit quasi defragmentiert, also wieder rausgeworfen zugunsten von neuen Informationen, die abgespeichert werden. Und das kennen wir, glaube ich, alle, insbesondere wenn es um irgendwelche Dinge geht, die wir in der Schule gelernt haben. Also mein ehemaliger Geschichtslehrer zum Beispiel wird jetzt verzweifelt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich kann mich an all die Jahreszahlen, die ihm immer so wichtig waren im Geschichtsunterricht, heute einfach überhaupt nicht mehr erinnern, weil sie für mich in meinem Leben, Entschuldigung, überhaupt gar keine Rolle spielen.
Genau, die waren nicht genutzt. Und so wie du sagst, use it or lose it, das ist ein genialer Satz. Und deswegen, wenn wir so Gehirn betrachten und seine Funktionen, es lohnt sich, diesen Bereich wirklich aktiv zu nutzen, Leute.
Genau, hört auf Marjana, benutzt euer Gehirn. Das ist, finde ich, die Kernaussage unserer heutigen Folge. Und was ich daran sehr spannend finde, als im ersten Leben Kinderkrankenschwester, dass zum Beispiel Kinder, um ihr Gehirn zu entwickeln, also natürlich passiert das unbewusst, brauchen einen Großteil ihres Gesamtenergieumsatzes genau dafür, dass das Gehirn sich entwickelt. Das ändert sich übrigens im Laufe dann unseres Älterwerdens. Wir brauchen jetzt erstaunlich wenig Energie in unserem Alter mit um die 50, um unser Gehirn aufrecht zu erhalten. Und dennoch braucht unser Gehirn tatsächlich auch Energie, benötigt eben meistens Kohlenhydrate, also gar nicht Zucker. Es heißt ja gerne, unser Gehirn braucht Zucker. Das stimmt nur so halb, sondern es benötigt eben Kohlenhydrate, um wirklich zu funktionieren. Und was es auch unbedingt benötigt, um zu funktionieren, egal in welchem Alter, ist Wasser. Also wirklich Wasser. Keine Limo und kein irgendwas, sondern Wasser in seiner Reinstform. Und wenn es daran fehlt, dann merken wir das auch häufig ganz schnell, weil wir dann zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen. Und das kann oft daran liegen, dass wir einfach nicht genug Wasser dem Gehirn zur Verfügung stellen. Weshalb es zum Beispiel ein Tipp ist, dass wenn man undefinierbare Kopfschmerzen bekommt, man erstmal einfach einen halben Liter Wasser trinken soll und schauen soll, was dann passiert.
Ja, sehr wichtig, sehr, sehr wichtiger Punkt. Wasser trinken, auch auf Wasserqualität achten, dass das ohne Zusätze konsumiert wird.
Ja, du sagst jetzt gerade so schön, ohne Zusätze konsumiert wird. Ein besonders schwieriger Zusatz für unser Gehirn ist übrigens Alkohol. Mag unser Gehirn gar nicht. Also es ist ja insgesamt für den Körper nicht gesund, aber für unser Gehirn ist es wirklich ganz ungünstig und wirkt sich auch ja negativ leider auf unser Gehirn aus. Und zwar nicht nur in dem Moment, in dem wir den Alkohol konsumieren, sondern auch in der Folge. Also nicht nur dann, wenn wir einen Kater haben, sondern auch wenn wir denken, ach, ich habe ja nur ein Gläschen getrunken, braucht unser Gehirn ziemlich viel Energie dafür, das Ganze, den ganzen Alkohol quasi wieder abzubauen. Was ich auch sehr interessant finde und vor allem für junge Menschen, dass Alkohol auch Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung nimmt. Und du hast ja vorhin gesagt, mit ungefähr um die 20 ist unser Gehirn vollständig entwickelt. Und wenn ich vorher viel oder häufig Alkohol trinke, dann störe ich tatsächlich diese Gehirnentwicklung.
Ja, ganz genau. Trend grundsätzlich weniger Alkohol zu trinken, finde ich schon in Ordnung. Wenn jemand schon Alkohol auch konsumiert, dann würde diese Empfehlung ausgesprochen, dass da mindestens 2 Tage Pause gibt, um die Regeneration zu ermöglichen, von einer Dosis sozusagen von Alkohol bis zur anderen. Das wäre so ein Kompromiss. Genauso eben wie mit Tabak, ne? Zigaretten, das sind auch alle Substanzen, die unsere Gehirn belasten. Und nicht nur Gehirn, aber wir sind heute beim Gehirn. Und wir haben schon gelernt, dass unser Gehirn ein Speicher teilweise ist, aber vor allem, es ist ein Umbauprojekt. Also unser Gehirn verändert sich permanent. Und wenn wir das wissen, dann können wir sehr davon profitieren und auch positive Veränderungen für uns, unser Gehirn, ja, anleiten.
Ja, das heißt, unser Gehirn ist eine Dauerbaustelle.
Ja, ganz genau. Vor allem, ja, schau mal, im Gehirn passieren Gedanken. Also unser Gehirn produziert Gedanken. Und das, was wir denken, produziert unsere Worte und dann ausgesprochene Worte. In so einer Verkürzung könnten wir sagen, dass unser Gehirn verantwortlich ist für unsere Entwicklung, was unser Charakter auch angeht.
Ja, okay. Wo willst du jetzt da drauf hinaus mit dem Charakter? Das finde ich sehr spannend.
Ja, weißt du, worum mir geht? Mir geht es darum, dass wenn wir zum Beispiel Leute anschauen, die sehr große Willenkraft haben, ja, die wollen Sachen verändern und die wollen so viel und die möchten das und die möchten das. Aber die tun nichts. Also ich wollte darauf hinaus, dass wenn wir Gedanken haben, es ist sehr wichtig, die auch umzusetzen und wirklich ins Tun kommen. Weil nur durch Tun, durch Sammlung von Ereignissen, von Erlebnissen, können wir unser Gehirn weiterentwickeln. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, heißt so schön. Und das hat damit zu tun, wenn wir, das ist genauso wie die Babys, ja, die müssen auch viel wiederholen, viel mal gleiche Tätigkeit machen, bis sich diese Tätigkeit etabliert und sicher ist.
Das stimmt. Und wenn wir was verändern wollen in unserem Leben, in unserem Verhalten insbesondere, dann müssen wir natürlich auch nicht nur wollen, dass sich das verändert, sondern auch wir müssen dann mit Wiederholungen immer wieder daran arbeiten, dass sich eben diese Verknüpfung zu einer Autobahn weiterentwickelt, weil anfangen tut sie mit einem Trampelpfad. Und durch die Wiederholungen wird es zu einer quasi, ich sage jetzt mal, Nervenreizautobahn. Und wir müssen natürlich neben dem auch darauf aufmerksam sein, was wir tun und ne, warum wir es auch tun. Also die emotionale Relevanz von dieser Veränderung ist auch entscheidend. Und wenn das alles zusammenkommt, dann können wir neue Dinge, neue Verhaltensweisen auch sehr gut in unserem Leben etablieren. Und ich finde, das ist auch total wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir eben ja aus Trampelfaden selbst verantwortlich dafür sind, Autobahnen zu machen.
Und ich denke, das ist auch eine gute Brücke zu dem Thema positive Psychologie und Wohlbefinden, um die Entscheidungen diese Art zu für sich beziehungsweise sich für die Sachen zu entscheiden, die uns auch gut tun. Und es geht auch um den Fokus, um den Fokus im Alltag, weil im Endeffekt unser Gehirn ist auch trainiert, das, was wir vermehrt wiederholen, das wird auch zu einer Gewohnheit oder zu dieser gespeicherte Information in unserem Gehirn. Also wenn wir permanent sagen, es geht uns schlecht, wir haben keine Ahnung, keine tolle Möglichkeiten, dann wird unser Gehirn das auch so abspeichern und wir werden sogar im Alltag Beweise dafür anziehen, also ich sage bewusst anziehen, die das bestätigen. Und andersrum, wenn wir uns auf die Positivität ausrichten und unseren Fokus auf die Möglichkeiten, auf das, was uns nach vorne bringt, konzentrieren, dann wird das auch vermehrt in unserem Alltag sein. Und das ist keine Magie, das ist im Endeffekt eine Programmierung von unserem Gehirn. Ne? Weil viele sagen, Esoterik und so weiter, aber im Endeffekt ist das keine Esoterik, es ist einfach Biologie, was da passiert.
Darüber dürfen wir uns immer mal wieder bewusst werden. Also, dass ne, es sich lohnt, unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus zu trainieren und auch immer mal wieder zu hinterfragen, worauf lege ich denn momentan gerade meinen Fokus? Und was sind denn meine Bewertungsmuster, die ich jeden Tag ja automatisiert laufen lasse. Und durch das Bewusstmachen können wir dann auch entscheiden, ob wir zufrieden damit sind oder ob wir den Fokus auch mal wieder verändern wollen hin zu eher den Möglichkeiten und zu dem Positiven im Leben. Und ich denke, das ist insbesondere momentan in unserer aktuellen Weltsituation etwas, was sehr hilfreich ist, also ein sehr hilfreiches Wissen über unser Gehirn, dass wir am Ende dafür verantwortlich sind, was in unserem Gehirn sich für Gedanken bilden. Und dass es nicht andere Menschen sind oder andere Situationen das bedingen, sondern dass wir eben in unserem Gehirn entscheiden, was soll denn da eigentlich regelmäßig abgebildet sein.
Ich frage mich, warum die Leute das nicht ernst genug nehmen, weil das ist so eine gute Nachricht, wenn wir wissen, dass wir da alleine dafür zuständig sind, das weiterzuentwickeln und wirklich auch positiv weiterzuentwickeln, dass trotzdem die Leute das nicht ernst genug nehmen und die denken, ich weiß es nicht, was die denken, aber die nehmen das einfach nicht ernst als eine Alternative. Nur es wird sich heißen, okay, in 95% entscheiden wir sowieso unterbewusst, aber hallo, woher kommt dieses Unterbewusstsein? Dieses Unterbewusstsein kommt daraus, was wir erlebt haben, irgendwann. Und das ist dann abgespeichert und deswegen heißt das unterbewusst. Aber dieses Unterbewusstsein war vor Jahren oder vor Monaten oder sogar vor Stunden ganz bewusst unsere Entscheidung.
Genau, so ist es. Und ich glaube oder ich bin sogar überzeugt davon, dass es häufig daran liegt, dass wir bequem sind, dass wir aus Bequemlichkeit weitermachen wie bisher. Und dass wir, weil wir uns durch diese Bequemlichkeit in unserer Komfortzone befinden und in unserem inneren gedanklichen Wohnzimmer befinden und da ist alles in Ordnung und da hat alles seinen Platz und da muss ich mir keine Gedanken im wahrsten Sinne des Wortes über irgendetwas machen. Und jede Veränderung erfordert ja, dass ich eben genau diese Komfortzone verlasse und bewusst und mit Absicht den Schritt mache, eben in die Entwicklung hinein, in die Neuentwicklung hinein. Und selbst bei kleineren Dingen im Alltag müssen wir da ja eine bewusste Entscheidung treffen. Und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele diese bewusste Entscheidung scheuen, weil sie eben, ja, vielleicht nicht gleich Angst, aber weil sie vielleicht erstmal Vorbehalte haben gegenüber dem, was denn jetzt dann kommt, wenn sie diesen Veränderungsschritt gehen.
Das hast du sehr schön gesagt, vor allem dieses Thema mit Bequemlichkeit, ne? Dass die Leute in die Gewohnheiten geraten sind und da wollen die gar nicht daraus. Da bleiben die lieber in so einer Situation, die vielleicht nicht so optimal ist und die sich immer wieder wiederholt, aber ohne was anders zu machen, um die neuen Verbindungen, die Synapsenverbindungen zu ermöglichen, wird auch nichts anderes sein. Also das ist so ein bisschen, verstehe ich das eben auch nicht so.
Ja, es ist auch wirklich super kompliziert. Also wir haben uns ja zur Vorbereitung der Folge mit dem Gehirn mit Hilfe eines Buches, was wir euch übrigens auch in den Shownotes verlinken werden, beschäftigt. Und ich habe mich ja zwangsweise in meiner Ausbildung damals zur Kinderkrankenschwester auch mal mit dem Gehirn und mit überhaupt dem menschlichen Körper beschäftigt. Und da haben wir uns auch ganz intensiv mit Hormonen beschäftigt. Und Hormone spielen eben in diesem ganzen Konstrukt rund um unser Gehirn auch eine ganz große Rolle und bilden eine ja neurochemisches Zusammenspiel über ihre Botenstoffe mit unserem Gehirn zusammen. Und es gibt halt eben eine Vielzahl von Hormonen, die auf uns direkt Einfluss nehmen. Und es gibt ja immer so diese Aussage zum Beispiel über unser Glückshormon, was übrigens es nicht gibt. Es gibt nicht das eine Glückshormon, sondern es ist ein chemischer Cocktail, der dazu führt, dass mehrere Hormone ausgeschüttet werden und dann wir Glück empfinden. Aber das sogenannte Glückshormon, also Dopamin heißt das Hormon, das zum Beispiel fördert Motivation. Und das treibt uns zu Handlungen an und das führt aber auch dazu, dass wir eine Belohnung erwarten. Und wenn wir uns jetzt also verändern, wenn wir etwas Neues wagen und dann nicht gleich eine Belohnung für uns dabei abfällt, in welcher Form auch immer, sei es durch Erfolg oder sei es durch irgendeine andere Art von Belohnung, dann verlieren wir natürlich auch sehr schnell das Interesse an dieser Veränderung. Und ein ganz besonders gutes Beispiel für dieses Belohnungssystem ist ja, warum wir ständig auf Social Media rumhängen und nach diesen sogenannten Likes geiern, ne, und hoffen, dass auf irgendeinem Social-Media-Kanal möglichst viele Leute uns ein Herzchen, einen Daumen hoch, ein was auch immer schenken, weil das füttert unser Belohnungssystem. Und dann wiederum wird eben unter anderem Dopamin ausgeschüttet und wir haben ein Erfolgserleben. Und das ist natürlich etwas, was, wenn wir eine Initiative für eine Veränderung ergreifen, eben nicht so schnell funktioniert, sondern das dauert halt ein bisschen länger, weil es braucht nämlich auch noch unser Serotonin, was dafür sorgt, dass wir Sicherheit und Stabilität fühlen. Und es braucht dann auch noch Endorphine, die ausgeschüttet werden im weiteren Verlauf, die dazu führen, dass wir uns gut fühlen, dass wir ein Wohlgefühl empfinden. Und dann braucht es eben noch Oxytocin, damit wir Vertrauen in diese neue Situation entwickeln. Und damit wir eine Verbindung haben, also zu dieser neuen Situation, der Stress, den wir durch diese Veränderung empfinden, reduziert wird. Und dann finden wir diese Veränderung, diesen neuen Schritt erst überhaupt wirklich toll. Und das ist die große Herausforderung, dass halt eben dieses ganze neurochemische Orchester zusammenspielen muss, um uns wirklich das Gefühl zu geben, dass diese Veränderung sich lohnt.
Das war jetzt ganz eine schöne Reise, was du jetzt abgebildet hast, liebe Melanie, über Entwicklung eines Glückes oder eben diese Reise, wo wir uns besser fühlen können. Aber es ist uns auch klar, dass Gehirn ein Veränderungsorgan ist. Deswegen dieser Glückzustand ist unmöglich, denn permanent hochzuhalten, weil sonst würde unser Gehirn oder diese ganze System total abstumpfen und es würde dann auch nicht mehr funktionieren. Deswegen, es ist gut für sich selbst, ein Mittel zu finden, wo wir die ganze Glückscocktails immer wieder erstellen können. Mit diesem Gedanke, das gibt mir jetzt diese Energie und dieses Gefühl und die Hormone tragen uns dann bisschen länger, zum Beispiel durch Lachen, kann ich nur sagen. Das ist auch so ein schnelles Tool, was wir immer wieder nutzen können und bewusst nutzen können. Und das liebt unser Gehirn, weil das gibt eben diese Cocktail von Hormonen, das bringt auch Entspannung mit. Gerade dieses Belohnungssystem wird auch eingeschaltet. Also da passiert auch ganz, ganz viel durch so einfache Intervention, sage ich, in diesem Zusammenhang. Ne?
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, wenn wir zu häufig diesen Glückscocktail quasi herausfordern, dass wir dann auch mit der Zeit abstumpfen. Und das ist ja auch etwas, was wir tagtäglich beobachten können, eben zum Beispiel bei Social Media, weil irgendwann brauchst du halt mehr von allem, um ein wirkliches Glücksgefühl zu empfinden. Da reichen dir 5 Likes nicht mehr, sondern da braucht es 50 Likes oder es braucht nachher 500 Likes. Und es braucht dann auch nicht nur Likes, sondern es braucht dann auch noch Kommentare und es braucht Follower und was weiß ich nicht alles. Und sich darüber bewusst zu werden und auch da sehr aufmerksam mit sich selbst umzugehen, wahrzunehmen, wann ist denn dieser Punkt erreicht, an dem es für mich scheinbar immer mehr braucht, ist ein ganz wichtiger Moment, weil so entstehen eben auch Süchte. Und auch eine Sucht ist nichts anderes, als dass ich immer mehr von dem einen brauche. Wenn ich da ein Bewusstsein habe, wann diese Schwelle bei mir erreicht ist, kann ich da auch sehr bewusst gegensteuern. Oder ich kann wirklich schon im Alltag mir kleine Gewohnheiten schaffen, dass ich zum Beispiel jeden Tag eine Stunde komplett handyfreie Zeit habe und mein Handy irgendwo auf lautlos gestellt ablege, es nicht zur Hand nehme und mal gucke, was in dieser einen Stunde mit mir passiert. Und wenn ich feststelle, diese eine Stunde hat mir sehr gut getan, kann ich das auch mal steigern auf 2 Stunden oder gar auf einen ganzen handyfreien Tag, um einfach meinem Gehirn mal eine Pause zu gönnen und damit eben auch diesem neurochemischen Cocktail eine Pause zu gönnen.
Genau, Stichwort Pause für Gehirn. Ich finde das so genial, weil grundsätzlich ist es so, dass wir nur 8 Sekunden Aufmerksamkeit an irgendwas so schenken können, weil wir so schnell abgelenkt sind von anderen Sachen, weil dieses schnelllebiges Geschehen da draußen uns einfach nicht anhalten lässt. Gehirnpause, es ist so wichtig und sogar umso älter sind wir, desto wichtiger wird das, um unser Gehirn zu regenerieren zu lassen, zu Erholung zu bringen, bewusst Achtsamkeit schenken für Atmen, für was sehe ich jetzt gerade, welche Gegenstände sind jetzt gerade rot um mich. Also wirklich so fokussiert, aber auch entspannt sich diese Pause gönnen, ist ein riesiger Schritt für Schonung von unserem Gehirn, aber auch für unsere Lebenszeit. Also umso öfter wir so in diese Achtsamkeit kommen, da kann sich tatsächlich unsere Lebenserwartung auch entwickeln bzw. verlängern.
Ja, und wir können unsere Aufmerksamkeitsspanne auch trainieren. Also es ist nicht so, dass diese 8 Sekunden in Stein gemeißelt sind, sondern wir können das auch trainieren und können auch dafür sorgen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne sich verlängert, um eben unser Leben auch bewusster zu leben. Also Achtsamkeit bedeutet ja auch Bewusstheit über den Moment, über das, was ich gerade sehe. Da gibt es übrigens auch einen wunderschönen kleinen Lifehack für unsere Hörerinnen und Hörer, einfach mal in die Natur rauszugehen, sich irgendwo an einen Platz zu stellen oder zu setzen und mal ganz bewusst wahrzunehmen, was alles um mich herum jetzt gerade zu sehen ist, zu hören ist, zu riechen ist, vielleicht auch sogar zu fühlen ist, manchmal auch zu schmecken ist. Wenn ich zum Beispiel bei Regen mal die Zunge rausstrecke und die Regentropfen auf meine Zunge kommen lasse, wie schmeckt denn eigentlich dieser Regen? Geht auch bei Schnee übrigens, aber der ist ja jetzt vorbei erstmal. Und so mein Umfeld bewusst wahrzunehmen und vor allem auch mich innerhalb dieses Umfelds bewusst wahrzunehmen. Unser Gehirn liebt solche Sachen.
Und nicht nur Gehirn, kannst du dich an Kindheit erinnern und gerade an diese Zeit, wo Schnee draußen war, wo wir als Kinder eben draußen mit Zungen nach außen, ausgestreckten Zungen im Hof rumgelaufen sind und eben Schneeflocken mit Zunge abfangen wollten. Und die Kinder können das. Wir sollten vielleicht auch sehr, sehr viel öfter die Kinder beobachten und einfach Kinder nachmachen.
Warte ganz kurz. Hast du jetzt gerade gesagt, sowas machen nur Kinder? Dann bin ich wohl auch noch Kinder. Habe ich nämlich tatsächlich diesen Winter, als es geschneit hat, häufiger mal gemacht.
Cool.
Mit der rausgestreckten Zunge einfach da zu stehen und zu versuchen, Schneeflocken einzufangen. Oder sich einfach mal auch wieder auf den Rodelschlitten zu schmeißen und den Hügel runter zu sausen.
Ja, sogar mit Geräusche. Sogar mit Geräusche. So. Da habe ich auch was gesehen.
Ja, da gibt es ein kleines Beweisvideo, zum Glück in meinem Besitz. Über meine Freude beim Schlittenfahren, was übrigens auch für unser Gehirn ein unglaublich wertvolles Erlebnis ist, weil es etwas ist, was es schon kennt. Also ne, wenn wir es in der Kindheit schon getan haben, dann ist es etwas, worauf es auf eine Erinnerung zurückgreift, die ihm schon bekannt ist. Und es führt dazu, dass wir eben uns entspannen, weil eben durch diese bekannte Situation und bekannte Bewegungsabläufe auch wieder die Hormone in Balance kommen und insbesondere das Hormon, das Stresshormon Cortisol, reduziert wird und sinkt und wir uns da entspannen können.
Was hältst du von Routinen? Routinen und Gehirn, Melanie. Bin gespannt.
Mein Gehirn, also nicht nur mein Gehirn, aber ich rede jetzt mal nur von meinem Gehirn. Mein Gehirn liebt Routinen. Ich bin eine ganz große Freundin von zum Beispiel meiner Routine am Morgen, dass ich aufstehe und dann in einer bestimmten Abfolge meine ganzen Dinge tue. Also zuerst ins Badezimmer gehe, mich für den Tag fertig mache, dann den Rollladen aufmache, dann die Kaffeemaschine anschalte und so weiter und so weiter. Und mein Gehirn liebt diese Routine, weil dann muss es ja nicht permanent im Bewusstsein sein, sondern kann im Unterbewusstsein funktionieren. Und bei mir geht es sogar so weit, und wird der ein oder andere vielleicht auch denken, es ist schon auch ein bisschen nerdig. Und ja, es ist auch durchaus ein bisschen nerdig, dass meine Routinen sogar auch sich in meinem Kleiderschrank zum Beispiel wiederfinden oder auch in meiner Besteckschublade. Also ich mache die Schublade auf und kann blind in meine Besteckschublade greifen. Mein Mann, wenn er diese Podcast-Folge hört, wird sich jetzt kaputt lachen, weil das ist immer mal wieder so eine kleine Sache zwischen uns beiden. Dass mir das wichtig ist, eben diese Routine zu haben, weil mein Gehirn sich dadurch entspannen kann. Wie ist es bei dir mit Routinen?
Ja, ich bin ein bisschen gemischt, was die Routinen angeht. Also da habe ich so zwei Seiten, sehe ich, und so eine konkrete Routine habe ich tatsächlich nicht. Ich versuche schon jeden Tag was Neues dazu machen, und nicht nur jedes Tag. Ich habe mir auch am Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich, also ich bin rechthändlich, also ich putze zum Beispiel Zähne mit rechter Hand normalerweise. Seit Anfang des Jahres mache ich das mit der linken Hand. Und das ist eben so spannend, weil jetzt nach 2 oder fast 3 Monaten, wo ich das jeden Tag mit linker Hand mache, es ist schon meine Routine geworden. Und ich habe auch diesen ganzen Prozess beobachtet, wie das am Anfang schwierig war für mich, weil ich habe am Anfang wirklich mehr mit Kopf bewegt als mit meiner Hand, weil das ging irgendwie nicht. Und mittlerweile mache ich das wirklich auch super mit linker Hand. Und ich überlege schon wieder, was kann ich wieder Neues dazu nehmen, um mein Gehirn noch weiter zu entwickeln? Also ja, Routinen geben auf jeden Fall eine Sicherheit und eine schönes Gefühl, vor allem beim Aufstehen, finde ich genauso. Aber so langfristig bei gleicher Routine kann ich nicht bleiben, weil ich weiß es nicht. Also da möchte ich was Neues wieder einfädern.
Ich könnte ja jetzt einen Zusammenhang herstellen mit einer deiner Charakterstärken, der Liebe zum Lernen, die natürlich dann auch da eine Rolle spielt, wenn es um Routinen geht, weil dich dann Routinen, also Dinge, die du dann schon kannst, ja auch anfangen, ein Stück weit zu langweilen und etwas eine neue Herausforderung in dein Leben kommen darf. Und da merkt man dann so diese Unterschiedlichkeit, weil ich zum Beispiel wahrscheinlich auch geprägt durch die vielen Jahre in der Intensivmedizin finde Routinen sehr beruhigend, weil ich weiß, im Falle des Falles geben sie mir auch Rahmung und Sicherheit. Und da machen, glaube ich, unsere Charakterstärken auch sehr, sehr viel aus, was die Frage Routine ja oder Routine nein anbelangt.
Ja, ganz genau. Ne, da hast du vollkommen recht. Es gibt Situationen, wo die Routinen Leben retten können. Ne? Das werden wir auch in Podcast-Folgen mal auch drüber sprechen. Und ich sehe das genauso wie du, dass diese Mischung im Endeffekt ausmacht, wie wir uns dann mit Routinen oder ohne Routinen auch fühlen.
Ja, das stimmt. Und sag mal, wenn wir so über Routinen sprechen,
ja,
dann kommen wir ja auch nicht dran vorbei, mal darüber zu sprechen, dass ja unsere sogenannte Neuroplastizität, also die Schnelligkeit und Beweglichkeit unseres Gehirns mit dem zunehmenden Alter abnimmt. Und zunehmendes Alter für unser Gehirn heißt blöderweise auch schon ab 30. Das heißt, wir beide, du und ich, wir sind da schon knapp drüber.
Ja.
Was können wir tun, um unser Gehirn dennoch, naja, sagen wir mal, beweglich zu halten? Also ein bisschen Gehirnsport zu betreiben.
Wow. Das ist eine super coole Frage und ich sage ganz einfach, mach einfach Sachen anders, als du bis jetzt gemacht hast. Also tu dich oder grundsätzlich lass uns einfach Sachen ausprobieren, die wir noch, so wie die Kinder, die wir noch gar nicht gemacht haben, um unser Gehirn zu trainieren, um wieder dieser Schub von Adrenalin auch vielleicht zuzufügen, damit wir Freude irgendwie in anderen Tätigkeiten auch finden.
Mhm.
Also verändert.
Ein entscheidender Tipp, ne, unser Gehirn fit zu halten, zu trainieren. Ein zweiter Tipp von meiner Seite ist, unser Gehirn liebt Bewegung. Das heißt also, wenn wir mit unserem Körper in Bewegung sind, dann findet unser Gehirn das toll. Und das muss nicht gleich schnelle Bewegung sein, sondern es kann auch ganz gemütliche Bewegung beim Spazierengehen sein. Es kann auch sein, einfach mal durch die Bude zu tanzen oder sonst irgendwie in Bewegung zu kommen. Also wir müssen da nicht das große Sportprogramm abziehen. Aber wir müssen tatsächlich unserem Gehirn zuliebe auch in Bewegung bleiben, weil in Bewegung kann unser Gehirn einfach besser arbeiten. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich sehr, sehr gerne Walk and Talk mache oder anders ausgedrückt gehen und schnacken. Also beim Spazierengehen auch Gedanken tatsächlich mal fließen lasse und neue Gedanken entwickle. Also gerade wenn ich irgendwelche Konzepte entwickeln muss, mache ich das sehr gerne, indem ich in Bewegung komme und spazieren gehe, um mein Gehirn eben auch in Bewegung zu bringen. Und das hilft übrigens auch, um unser Gehirn vor dem, vor der Altersstarre zu bewahren.
Und das kennst du bestimmt auch, liebe Melanie, wenn du zum Beispiel nach irgendwelche eine Lösung suchst und du das lange Zeit nicht findest, auf einmal hast du so einen Blitzgedanke, wo diese Lösung auf einmal da ist. Das bedeutet auch, dass unser Gehirn permanent arbeitet und in dem Moment vielleicht, wo wir diese Lösung gerade brauchen, ist die Idee nicht da, aber dann ein paar Stunden oder ein paar Tage später auf einmal kommt wie ein Blitz eine geniale Idee. Ja, jetzt ist das so offensichtlich, aber vorher nicht. Also unser Gehirn arbeitet permanent. Das können wir auch total genießen. Diese Gedanke auch selbst genießen, wenn wir uns vorstellen, wie Gehirn für uns arbeitet. Also ich genieße die Gedanken total.
Ja, ich finde es auch spannend, wie sehr unser Gehirn nachts für uns arbeitet. Also in Form von Träumen zum Beispiel. Oder auch wenn wir nicht träumen, also wenn wir nicht erinnern können, dass wir geträumt haben, ist unser Gehirn dennoch in Aktion, um eben auch all das zu sortieren, was wir da so den Tag über reingeschafft haben, reinplatziert haben an Wissen. Und schiebt das so in, ich sag mal, die richtigen Schubladen. Also ich habe da immer so ein Bild von einem riesengroßen Schrank mit ganz, ganz vielen Schubladen, wo unser Gehirn nachts damit beschäftigt ist, die Dinge abzulegen, um sie dann eben bei Bedarf auch wiederfinden zu können. Und finde es unglaublich spannend, was unser Gehirn ja nicht nur tagsüber, sondern 24/7 da leistet.
Ja, unglaublich, nicht wahr?
Ja, also ich finde, wenn wir so über unser Gehirn sprechen und uns bewusst machen, dass übrigens unser Gehirn ja auch immer noch nicht endgültig fertig erforscht ist, sondern dass noch immer ganz, ganz viele neue Forschungsergebnisse gibt, neue Erkenntnisse gibt über unser Gehirn, dann macht mich persönlich das auch ganz schön demütig meinem Gehirn gegenüber.
Ja, ich empfinde das auch so. Und zusätzlich habe ich noch so eine gewisse Neugierde, wie das dann bei mir in 5 oder in 10 Jahren ausschaut, wie entwickle ich mein Gehirn noch weiter, weil, wie gesagt, Gehirn lernt nie aus. Das wissen wir beide, wir sind noch längst nicht fertig, oder Melanie?
Nö, bestimmt nicht. Und mein Gehirn ist auch lange noch nicht fertig.
Da bin ich froh, da war ich mir auch sicher, dass du das so sagst. Und wenn wir das jetzt nochmal so anschauen, was denkst du, ist das eher beruhigend oder unberuhigend, dass wir noch nicht alles über unsere Gehirn wissen, auch nicht über unseres, also ich meine von Melanie und von der Marjana. Wie ist das so für dich?
Ich finde das total spannend. Also ich finde das schon ganz lange total spannend, dieses Gehirn und dass es im Endeffekt ein Organ ist, was sehr lange unterschätzt wurde. Es wurde ja auch sehr lange unser Herz in den Mittelpunkt gestellt als das wichtigste Organ unseres Körpers, bis man verstanden hat, nee, da gibt's noch etwas in unserem Schädel, was auch eine immense Wichtigkeit hat. Und ich bin total gespannt darauf, was die Hirnforschung noch so alles feststellen wird, insbesondere weil wir Menschen ja auch immer älter werden insgesamt, also ne, Durchschnittsalterswahrscheinlichkeit und damit die Herausforderungen, die an unser Gehirn gestellt werden, ja auch immer größer werden, weil es auch immer länger Leistung bringen muss. Und ja, ich finde das, wie man merkt, super spannend und bin total gespannt darauf, was da noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die wir hoffentlich noch auf dieser Erde sind, sich noch so alles auch an neuen Erkenntnissen entwickeln wird, die auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die positive Psychologie.
Genau. Wow, so eine schöne Folge wieder. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aus dieser Folge, wenn sie so eine Sache mitnehmen sollten, dann dass dieser Gedanke, dass Gehirn nie fertig ist, das ist immer ausbaufähig und ebenso kein starres System, der schon irgendwie begrenzt ist. Das ist unglaublich offen. Was wäre so für dich dein Wunsch für die Zuhörer?
Mein Wunsch wäre für unsere Hörerinnen und Hörer als auch für mich selbst, immer mal wieder sich bewusst zu machen, wie komplex wir eigentlich sind und wie komplex unser Gehirn ist und dass wir uns da auch gerne immer mal wieder ein bisschen freundlich begegnen dürfen, wenn wir nicht so funktionieren, wie wir uns das jetzt gerade vorgestellt und gewünscht hätten.
Boah, da bleibt jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir machen einfach Klappe zu, oder?
Machen wir die Klappe zu. Das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.